Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Es ist mal wieder an der Zeit, ein bisschen ausführlicher über dieses Eishockey zu sprechen. Ihr hattet ja gestern keine Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes, weil wir da nur einen kurzen Podcast aufgenommen haben. Wie immer der Hinweis natürlich an alle, wer gern dabei ist und täglich Podcasts hören will und auch zu allen Playoff-Tagen und Spielen was lesen will, der ist bei Steady an der richtigen Adresse, steady.de/bisselhockey. Da immer die 10 Minuten Eishockey und auch ausführliche Texte. Aber jetzt wollen wir auch mal wieder einen ausführlichen Podcast aufnehmen und tun das zu zweit. Bernd Spielgerade ist mit dabei.
Einen wunderschönen guten Tag, Herr Fetzer.
DEL-Nationalmannschaft und NHL, unsere drei Themen heute. Wir fangen mit der DEL an, denn wichtiges Spiel, würde ich sagen, für die Adler Mannheim. Möglicherweise, ja, ganz sicher, das Wichtigste in dieser Saison. Sie haben die ersten beiden Partien verloren und das Ganze auch noch deutlich. 3-7 und 1-5, jeweils 0-5 zurückgelegen. Und heute also am Dienstagabend Spiel 3 in Mannheim. Mit dem Rücken zur Wand der Adler, würde ich sagen.
Ja, und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, woran liegt das? Liegt das daran, dass die Mannheimer einfach nicht die Qualität haben, die wir ihnen vielleicht zugetraut haben? Oder liegt das daran, dass die Eisbären einfach wieder die Eisbären sind? Also ich meine, eigentlich sollte es uns ja nicht überraschen, wenn wir die Eisbären sehen, weil wir wissen ja, welche Qualität da ist. Und das Team hat ja auch keine Riesenabgänge gehabt vor der Saison. Ne? Also dass die Hauptrunde so schwach war, lag ja nicht daran, dass da strukturell auf einmal irgendwas schiefgelaufen ist, sondern es war einfach eine Frage der Verletzung und dass andere halt dann schwer in die Gänge kamen oder vielleicht sogar überspielt waren, weil wenn viele gute Spieler fehlen, heißt das ja nicht nur, dass du deren Qualität vermisst, sondern es heißt ja auch, dass andere Spieler dadurch viel mehr machen müssen, null Entlastung haben und dann auch nicht so gut sind. Und jetzt sind ein paar Spieler zurückgekehrt. Ja, es gibt immer noch Verletzte, aber viele sind auch zurückgekehrt. Und das macht ja nicht nur das Team insgesamt besser, weil die wieder da sind. Das macht ja auch die anderen Spieler besser. Also das beste Beispiel ist ja Jonas Müller, der viel, viel besser aussieht als noch vor ein paar Monaten, wo er quasi die ganze Last hinten tragen musste. Jetzt ist Wissmann wieder da, andere sind wieder da. Müller kann sich allein auf sich konzentrieren und sieht vielleicht so gut aus, was die Offensive angeht, wie noch nie.
Ja, ich glaube, man muss die beiden Spiele getrennt voneinander betrachten, weil im ersten Spiel, ich glaube nicht, dass die Taktik der Eisbären Berlin war, zu sagen, okay, wir lassen die mal kommen und kontern die anderen aus und schießen nur 5-mal aufs Tor im ersten Drittel und machen da 3 Buden. Also wenn sie so, wenn es der Gameplan war.
Wo man sagen muss, sie hatten wenig Schüsse, aber die Chancen, die sie hatten, waren Riesenchancen.
Klar, ne? Aber ich glaube nicht, dass sie so spielen wollten, dass eigentlich nur Mannheim spielt und Berlin kontert. Nee, glaube ich auch nicht. Also wenn das der Gameplan war, dann ist es natürlich hundertprozentig aufgegangen, vor allem, weil sie dann im zweiten Drittel ja so dominant gespielt haben, also dann komplett das umgedreht haben und Mannheim eingeschnürt haben. Und wenn du das dir vorher so zurechtgelegt hast, hey, im ersten Drittel lassen wir sie kommen und dann kontern wir sie aus, im zweiten Drittel drücken wir sie richtig rein und dann lassen wir es bei 5-0 Führung so ein bisschen ausklingen, dann ist es genial. Glaube ich, war nicht so der Plan. Aber es war natürlich ein bisschen verrückter Spielverlauf mit diesen Kontern, aber die Effizienz war auch hoch. Und man muss sagen, die Adler Mannheim hatten eben viele Schüsse, aber du hast ja schon gesagt, die deutlich besseren Chancen, also Expected Goals mit ein paar Schüssen waren halt höher bei den Eisbären Berlin, weil wenn du 2-1 fährst und drüber spielst und dann hat Lenkers das leere Tor, wie beim 3-0, dann ist es halt so. Und
Nöbels rüber spielen.
Genau, Nöbels. Und natürlich kam dann auch dazu, dass bei den ersten beiden Toren der Puck ein bisschen komisch gesprungen ist oder schlecht gesprungen ist für Mannheim und gut für Berlin und die hatten dann das leere Tor. Man muss aber auch sagen, dass da im ersten Spiel schon auffällig war, wie gut die Eisbären Berlin im Vorcheck eingestellt waren, wie oft sie da die Scheibe gewonnen haben, wenn man bei den Toren mal so ein bisschen zurückspult und wie gut sie aber selber auch aufgebaut haben und eben den Vorcheck der Adler Mannheim ins Leere haben laufen lassen. Das hat sich dann, finde ich, im zweiten Spiel auch fortgesetzt, aber man muss halt schon sagen, dass Mannheim da gut und gerne in Führung hätte gehen können im zweiten Spiel. Und wenn das passiert und Stettmann dann nicht so ein paar Mal überragend hält, dann sprechen wir vielleicht nicht über effiziente Eisbären und wie toll die taktisch eingestellt sind, sondern sprechen wir vielleicht darüber, dass es eine gute Antwort der Adler Mannheim war. Insofern, das kann schon auch 1-1 stehen.
Absolut richtig. Gerade im ersten Drittel war Mannheim wirklich deutlich aktiver. Nee, aktiver ist vielleicht falsch, aber zumindest waren sie die Mannschaft, die bessere Chancen hatte. Also wie oft die da in Konter gerannt sind, die Berliner. Und da müssen die Adler halt eins machen. Aber sie machen es halt nicht, weil Stettmann wirklich überragend gut ist. Und ich frage mich ja mittlerweile, glaubst du, dass sich bei den Eisbären jemand ärgert, dass man den jetzt doch nicht langfristig als Nummer 1 behalten hat? Weil er geht ja nach Ingolstadt, das scheint ja festzustehen. Weil man in Berlin ja, glaube ich, komplett auf ein neues Torhüter-Duo setzt. Und langsam frage ich mich, also so wie der Stettmann jetzt spielt, wäre das doch einer für die nächsten Jahre. Der ist ja gerade mal Mitte 20. Also der hat noch ein paar gute Jahre, vielleicht hat er noch ein gutes Jahrzehnt vor sich. Also hätten sie echt nicht was mit dem aufbauen können. Aber egal, brauchen wir jetzt nicht drüber reden.
Das ja, wobei ich noch kurz als Ergänzung, das ist natürlich jetzt auch also so überragend, wie jetzt aktuell in den beiden Spielen hält. Also das ist jetzt klar, auch, waren jetzt auch nur zwei Spiele. Und das müsste halt dann auch nochmal über vielleicht nochmal komplette Playoffs oder mal eine ganze Saison zeigen. Und da war er dann doch, also ja, 1B oder was weiß ich. Hildebrand hat ja auf jeden Fall wieder gespielt, nachdem er nach Verletzung zurück war. Jetzt hat sich Hildebrand wieder verletzt, deswegen ist Chapman im Tor.
Das stimmt. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, es waren zwar richtig, richtig gute Paraden dabei, gerade auch so freie Schüsse, aber insgesamt sind die Eisbären defensiv schon sehr stabil. Also wenn wir den Zahlen glauben dürfen, hat Mannheim in den beiden Spielen addiert nur 4,5 Expected Goals. Das ist jetzt nicht so richtig viel. Jetzt muss man sagen, Berlin hat auch nur 7, macht aber 12 davon. Okay, selbst wenn wir die beiden leeren abziehen, wobei die ja auch bei Expected Goals mitgerechnet werden, aber dann sind es 10, aber auch 10 Gegentore sind natürlich viel zu viel. Aber Mannheim macht halt auch offensiv zu wenig und die müssen sich auf allen Ebenen steigern. Ich finde, Franz Rett muss besser werden, oder vielleicht geht Martin ins Tor, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob da ein Torwartwechsel ansteht, aber Franz Rett muss auf jeden Fall besser werden. Die müssen defensiv besser werden, da müssen wir auch über Leon Gawanke reden. Also wie der im zweiten Spiel aussieht, wie oft er sich überlaufen lässt, der sah bei 3 Gegentoren nicht gut aus. Und wir müssen natürlich über die Offensive reden, weil wenn man nur 4,5 Tore machen könnte und die dann gerade mal macht, so ungefähr, ja, das ist halt nicht gut. Und da ist die Frage, fehlt Justin Schütz doch mehr als wir denken? Natürlich überragender Spieler und bringt auch Tempo rein und ist auch einer, der auch gut ackern kann, das ist ja kein schöner Spieler oder sowas, ne? Aber nur weil der fehlt bei so einem tiefen Kader, das ist mir zu wenig als Ausrede dafür, dass Mannheim offensiv so wenig zustande bekommt.
Ja, der fehlt schon, ist auch der beste Scorer gewesen bis jetzt in den Playoffs von den Adler Mannheim, also wenn du den besten Scorer bei Berlin rausnimmst, halt, was weiß ich, nimmst halt Running raus oder nimmst halt Föderl raus, dann sind die natürlich auch schwächer. Es ist schon schwierig, das zu kompensieren. Von den Einzelspielern her, weil du gleich am Anfang gefragt hast, sind die Adler Mannheim vielleicht nicht so gut, wie wir gedacht haben. Ich finde, die sind von den Einzelspielern schon gut und ich glaube, die sind da auch auf Augenhöhe mit den Eisbären Berlin. Aber du musst halt einfach jetzt auch mal auf die Coaches schauen nach diesen ersten beiden Spielen. Und jetzt vor allem, und deswegen freue ich mich so auf dieses dritte Spiel, weil ich mich halt frage, okay, spielt halt Mannheim wieder den gleichen Stiefel, der funktioniert hat, über die komplette Saison bis ins Halbfinale rein, aber jetzt im Finale in den ersten beiden Spielen halt nicht und verlässt sich darauf, dass sie es besser spielen und dass sie es vielleicht dann doch mal durchbringen oder ändert Mannheim, ja komplett den Ansatz werden sie jetzt auch nicht ändern, aber ist vielleicht, agiert Mannheim deutlich zurückhaltender, weil sie merken, okay, wenn wir halt, wenn Metten wie bei dem einen Gegentor vorn die Scheibe verliert und hinten Gawanke sich eben von Kirk dann ja wirklich überlaufen lässt, wo da gar nichts mehr stimmt in der Defensive, wo du eigentlich in hinten, in, ich glaube es waren 2-2, da weiß ich, du bist ja nicht unbedingt in Unterzahl, dann funktioniert das halt so nicht mehr, da musst du dich halt vielleicht ein bisschen zurückhaltender spielen. Aber die Frage ist, wenn das passiert, hat dann nicht Berlin auch wieder eine Antwort drauf, weil ja, die halt einfach...
Ja nicht, du kannst dich ja nicht rumcyclen lassen bei dir im Drittel, ne?
Nee, kannst du auch nicht. Aber aktuell gewinnt Berlin die beiden Spiele vor allem durch Tempo und Physis und Stabilität in den Zweikämpfen und Umschaltverhalten und natürlich Effizienz in der Chancenverwertung, aber nicht, weil sie jetzt sich ewig lang festsetzen und sich halt dann super Chancen erspielen, sondern das ist oft so, dass halt Mannheim da nicht sortiert ist, schneller Scheibengewinn, was auch auffällig ist, sofort wieder aus der neutralen Zone kommen die wieder rein und geben wieder Gas, das war in beiden Spielen jetzt im zweiten Drittel, sofort wieder eben drauf und dann ein, zwei schnelle Pässe und dann gibt's halt einen freien Schuss. Und das ist zu oft passiert. Und die Frage ist, was ist die Anpassung, die man dann vornehmen muss?
Ja, also ich finde gerade diese kurzen, schnellen Pässe bei Berlin, die sind schon krass. Und die gibt es ja nicht nur in der Offensive, die gibt es ja auch hinten raus. Also wenn der eine an der Bande festgepinnt ist, dann schafft er es irgendwie ständig den Puck dann mit der Rückhand, wie auch immer, oder im Notfall mit dem Schlittschuh zum Mitspieler zu bringen und dann noch zwei schnelle Pässe und zack, die Umschaltsituation. Ne? Und Mannheim, finde ich, hat echt ein Problem damit, gerade den Berlinern so in der neutralen Zone auch das Tempo zu nehmen. Und da müssen sie echt aufpassen. Und das kannst du natürlich machen, indem du einen grundsätzlich defensiveren Ansatz hast. Aber ich finde, wenn du vorne eh nicht so viel machst, weiß ich nicht, ob es klug ist, dir dann noch ein bisschen Dominanz zu nehmen, oder heißt Dominanz, aber dir ein paar Momente zu nehmen, dass du vorne mit mehr Spielern unterwegs bist. Keine Ahnung, vielleicht denken sie sich wirklich, komm, wir stellen uns hinten rein und kontern und dann gewinnen wir es irgendwie 2-1, ist ja egal wie, Hauptsache gewonnen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Adler jetzt so komplett ihren Ansatz ändern, mitten in der Finalserie, wie das ja eigentlich die ganze Saison, so wie sie gespielt haben, gerade rückgelaufen ist. Ich finde, wir müssen aber auch über Disziplin reden, weil wo du gerade Nick Mattin ansprichst. Also, wie kann man, also natürlich ist er frustriert, gerade wenn du hoch zurückliegst und dann John Jonas Müller kann dich bestimmt auch nerven. Aber dann, in so einem wichtigen Spiel, dann irgendwie, wenn die Schiris dir eh schon gesagt haben, geh weg, ist Feierabend hier, geh auf die Bank, dann nochmal hinzufahren und dem nochmal eine mitzugeben und dann 10 Minuten raus zu sein, das hilft der Mannschaft jetzt auch nicht, ne?
Ja, aber ich finde, da merkt man schon, dass halt einfach Frust dabei ist, auf jeden Fall, ja, bei den Adlern. Und ja, ich glaube schon, dass die in die Finalserie gegangen sind mit dem großen Selbstvertrauen. Okay, die gewinnen das. Die ziehen das.
Ja, die können München, ja auch noch gewinnen.
München, ne? Ja, aber die sind München, ja, München weggeräumt und die sind, ja, mit, denke ich, mit dem Gefühl reingegangen, wir sind mindestens auf Augenhöhe mit den Eisbären Berlin. Ja. Aber also, bei den Berlinern ist es halt wieder so, dass, ich weiß nicht, wie lange wir das schon ansprechen, aber klar haben die auch überragende individuelle Qualität und spielen gut zusammen und nutzen ihre Chancen, aber es geht halt einfach los. Das ist eigentlich eine komplette Binsenweisheit, aber es geht einfach damit los, dass du Zweikämpfe gewinnen musst, dass du laufen musst, dass du vorchecken musst, dass du nah dran sein musst. Und da nimmt keiner zurück. Da geht jeder, ja, rein, da macht jeder Druck und sie gewinnen
aber
die Scheiben.
Hinten, ne? Also genau. Ich kann mich an die Szene, genau, vom letzten Spiel erinnern, wo eigentlich die Mannheimer gut kontern können. Und Freddy Tiffels ist dann der Erste im Backcheck und fängt den Pass ab. Ne? Also was der auch arbeitet, der Mann, ne? Das ist halt dann, das sind ja Sachen, die jetzt nicht unbedingt dann sich in Scorerpunkten auswirken, aber da ist der sich auch 0,0 zu schade für. Und das hast du bei Berlin durch die Bank.
Ja, und wenn du halt dann so ein erstes Tor im zweiten Spiel anschaust, wo eigentlich ja auch wieder Gleichzahl ist im Mannheimer Drittel und dann drückt halt einfach wieder Gawanke weg und holt sich die Position und trifft, ja, dann aus kurzer Distanz, weil den Tiffels bedient, das darf halt so nicht passieren. Aber wenn du halt den Zweikampf führst und da stabiler bist und einfach dich durchsetzt, dann, ja, dann bist du bei ähnlicher individueller Qualität auf beiden Seiten halt die bessere Mannschaft und führst 2-0.
Ja, und was den Mannheimern auch Sorgen machen sollte, dass Leo Pföder jetzt angefangen hat, Lust zu haben auf dieses Finale. Also sagen wir mal ganz ehrlich, die Playoffs von dem waren jetzt wirklich bisher nicht gut. Der hat im Viertelfinale kein einziges Tor gemacht und nur ein Assist. Gegen Köln hat er in einem Spiel getroffen, aber der hatte halt in seinen ersten 13 Playoff-Spielen 12 Mal nicht getroffen. Das ist nicht Leo Pföder-Style. Und jetzt macht er einfach mal 2 Tore. Ich finde, da kann man auch bei dem einen über Franz Repp reden, den muss man so nicht durchlassen. Aber war natürlich
trotzdem eine Rakete. Welchen meinst du, den ersten
oder den zweiten? Das ist
den zweiten. Den One-Timer, durch ist, ja.
Ja, den kann er halten, aber das war jetzt auch nicht mehr entscheidend. Aber insgesamt muss man sagen, Föderl natürlich jetzt voll da. Wenn Finale ist, ist er immer da. Hast du ja gestern gepostet bei Instagram, wie stark er im Finale spielt. Das hat er 29 Punkte jetzt, glaube ich, ja, in seiner Finalkarriere. Und natürlich insgesamt Tore 49 und 50 in den Playoffs. Ewiger Rekord, ist kurz davor, auch 100 Playoff-Punkte zu machen. Also, wenn der jetzt nochmal richtig aufdreht, wird es bestimmt nicht einfacher für die Mannheimer.
Also Markus hat das ja nochmal rausgesucht, die Statistiken im Finale. Und das ist natürlich, wenn du jetzt bei Pföderl 29 Punkte in Finalserien eben und auf Platz 2 ist Stefan Oesterhoff mit 21, also jetzt schon 8 mehr. Und du hast ja nicht gesagt, also erstens spielt er dieses Finale noch und ist ja nicht gesagt, dass es sein letztes Finale ist. Also der kann da gut über 30 Punkte kommen. Und dann, wenn du Matsumoto, da muss man wiederum dazu sagen, 18 Punkte in 2 Finalserien, das ist schon auch nicht so schlecht. Ja? Aber also da sind ja dann trotzdem schon über 10 Punkte Abstand und O'Coin.
Ja, du musst ja erstmal das Glück haben, ins Finale zu kommen.
Genau, genau.
Also es gibt viele sehr, sehr gute Spieler, die in ihrem Leben vielleicht 5 Finalspiele, wenn überhaupt. Und das liegt dann nicht unbedingt an denen, dass die so wenige erlebt haben. Ne? Das kommt bei Föder natürlich hinzu, dass der halt das historische Glück hat, auch in dieser Mannschaft zu spielen. Aber er ist halt auch ein Teil dieser Mannschaft und verantwortlich dafür, dass er so oft im Finale steht.
Ja. Hast du dir eigentlich die Reihen mal ein bisschen genauer angeschaut von den Eisbären Berlin? Das finde ich eigentlich auch so faszinierend, dass die so oft, das war ja letztes Jahr auch schon Thema im Finale oder in den Playoffs.
Ständig, ne?
Genau, dass die und dann auch immer, war nicht das Föderl auch, der gesagt hat, okay, das wird schon besprochen mit
ja, genau. Und das war letztes Jahr bei der DEL-Gala, haben wir mit ihm drüber gesprochen,
okay,
dass er gesagt hat, dass Aubin dann auch die Spieler dazu holt und sagt, was habt ihr für Ideen, wie wir die Reihen zusammenstellen und sowas.
Ja, aber also du denkst immer, ja, diese Reihe funktioniert jetzt, aber dann ist es jetzt bei Berlin in der Saison natürlich auch oft so gewesen, dass sich einer verletzt hat, aber ja, dann spielt da wieder Sensor, dann spielt er wieder auf dem Flügel, er spielt da aktuell mit Kirk und Nöbels zusammen, Tiffels die auf einmal da als Center und Running und Föderl spielt dann in der anderen Reihe mit Wikingstad.
Ja, die haben aber auch zwischendurch mal zusammengespielt.
Genau,
ne? Temporär in einem
Spiel. Aber das ist,
finde ich, wieder Föderl, genau. Running und Tiffels in einer Reihe gestellt.
Aber es funktioniert halt trotzdem so, klar, die vierte Reihe ist die vierte Reihe, also da hast du einfach vor allem Wiederer und Hörtler, dieses Duo hast du da normalerweise.
Und die treffen auch beide.
Ja, genau, die machen halt auch ihre Tore. Also insofern, ja, es ist wieder faszinierend, wie die Eisbären Berlin spielen. Und nochmal große Vorfreude auf Spiel 3, weil was passieren muss natürlich bei den Adler Mannheim, um wieder reinzufinden. In die Serie 0-3 werden sie nicht drehen, das kann ich mir nicht vorstellen.
Glaube ich auch nicht.
Ist ja auch noch nie passiert in der DL-Geschichte, eine 0-3.
Ja, und dann müsste ja zwei Spiele genau, in Berlin
genau,
gewinnen, die in Berlin. Zu Hause eh alles gewinnen.
Schon jetzt also ist es muss schwierig. Ja
schon ein Spiel
genau.
in Berlin gewinnen.
Und die Heimstärke da ist bei Berlin ist auch bekannt. Es ist natürlich noch möglich und vor allem, wenn Mannheim heute gewinnt, dann ist es wieder eine ganz andere Serie. Ja, dann ist es wieder eng und dann kommt vielleicht auch Berlin so ein bisschen ins Grübeln. Wobei, weiß gar nicht, ob die so viel grübeln. Die sind einfach, also ich finde auch faszinierend in Interviews, wie schulterzuckend die eben diese Ergebnisse zur Kenntnis nehmen und sagen, ja gut, aber dann immer wieder dieses, ja, war nur ein Spiel und wird eine schwierige Serie, ist ein schwerer Gegner. Stimmt natürlich alles, aber also in 4 Playoff-Finalspielen 7 Tore schießen und dann nochmal 5 nachlegen, das ist schon außergewöhnlich.
Ja, da kommt natürlich auch die Erfahrung, ne? Wenn du so auf dem Finale standst und das schon alles kennst, dann bist du natürlich auch ganz anders drauf, selbst wenn du 2-0 führst oder selbst wenn du 2-0 zurückliegen würdest.
Schauen wir von der DEL zur Nationalmannschaft, würde ich sagen, denn da geht ja die nächste Phase der Vorbereitung los. Die erste war mit 2 Spielen gegen Tschechien, beide verloren. Die zweite jetzt mit 2 Spielen gegen die Slowakei, beide gewonnen in Kaufbeuren und Augsburg. Die ersten beiden Spiele waren auswärts in Karlsbad. Jetzt geht's also weiter. Zell am See und Garmisch-Partenkirchen, die Testspiele gegen Österreich und ein paar Änderungen im Kader. Wo sollen wir anfangen? Ich würde sagen mit Fabio Wagner, der ja, mit dabei ist.
Ja, das ist die größte Meldung.
Genau, das ist aber... Also ich habe schon damit gerechnet, ehrlich gesagt. Dass
er ja, ich
das
auch. Kommt, ne? Absolut, also, weil er ist ja einer der besten deutschen Verteidiger. Also bei Olympia war er das auch. Er ist nicht der Spektakulärste. Er ist nicht der, der ständig im Highlight-Video auftaucht. Aber er ist halt ein grundsolider Mann, der seinen Stiefel runterspielt. Und wenn wir überlegen, dass ja dieses Jahr vielleicht nicht ganz so viele gute Verteidiger dabei sind. Also ich meine, generell ist das ja die große Baustelle im deutschen Eishockey, die Verteidigung. Und wenn man davon ausgeht, oder was heißt davon ausgeht, aber theoretisch ist Moritz Seider ja mal nicht dabei, dann brauchst du einen Fabio Wagner. Und ja, man kann darüber reden, ob er sich quasi sein WM-Recht durch sein Checking Edwin Troppmann in den Playoffs verwirkt hat, weil er ja gesperrt ist in der DEL. Und man könnte natürlich jetzt sagen, ja, moralisch, der braucht mal eine längere Denkpause, der soll mal den Sommer über in sich gehen, ob das so weitergeht und dann mal neu starten. Aber bin ich eigentlich, also ich gehe diese Argumentation nicht mit. Denn ich finde, ja, das war absolut drüber, haben wir lang und breit drüber gesprochen und die Sperre absolut berechtigt. Aber ich finde trotzdem, dass du in der Nationalmannschaft dann spielen kannst. Denn es ist ja auch die Frage, wie lange wäre das dann? Da darf er jetzt eine WM nicht spielen, aber nächstes Jahr wäre er wieder dabei. Hat er sich jetzt seitdem schlecht verhalten? Also man kann natürlich sagen, dass so eine Videoaufnahme und sowas, dass das alles auch ein bisschen PR ist. Aber andererseits, stell dir vor, der hätte es nicht gemacht. Der hätte nicht dieses Video gemacht und sich bei Edwin Troppmann entschuldigt und quasi um Verzeihung gebeten. Wäre das besser gewesen, so wie es andere gemacht haben oder sich vielleicht nur über ihn lustig machen, wie so Ryan Olsen das mal gemacht hat über einen Gegenspieler? Also ich finde, im Rahmen der Möglichkeiten hat Fabio Wagner seit diesem Check eigentlich viele Sachen richtig gemacht. Er hat sich auch direkt bei Troppmann gemeldet im Krankenhaus und sowas. Hat seitdem wirklich mehrmals Abbitte geleistet. Ich finde okay, dass er dabei ist. Ich finde aber auch okay, dass der DEB das in seiner Mitteilung, die heute kam, dann auch nochmal von sich proaktiv thematisiert und nicht so tut, so wie Wagner, ja klar, ist er dabei, war irgendwas. Nee, finde ich schon okay, dass es angesprochen wird und ich finde auch okay, dass er dabei ist.
Christian Kühners wird in der Pressemitteilung des DEB folgendermaßen zitiert: Den Vorfall in den Playoffs haben wir in Gespräch mit Fabio, der Paddy DL und allen Beteiligten aufgearbeitet. Auf dieser Grundlage haben wir im Verband gemeinsam entschieden, ihm die Möglichkeit zu geben, seinen Beitrag für die Nationalmannschaft zu leisten. Also man hat schon auch Gespräche geführt im Vorfeld, aber das ist jetzt auch das Mindeste. Ich finde tatsächlich, also klar wird das jetzt an der Person Fabio Wagner festgemacht und die Sperre hatte oder sollte ja auch Signalwirkung haben. Ja. Aber grundsätzlich geht es mir weiterhin darum, dass es ein Problem dieser Sportart ist. Und natürlich war das jetzt besonders ja, plakativ, dieser Check mit Frust gegen den Kopf und natürlich auch der am Boden am Eis liegende Edwin Troppmann. Aber grundsätzlich war ja auch unsere Vermutung, so viel wird sich an Sperren und auch an der Herangehensweise der Spieler und an teilweise mangelnden Respekt vor der Gesundheit des Gegenspielers gar nicht ändern. Und die weiteren Playoffs sind doch auch ein Zeichen dafür, bitteschön. Also nochmal, im gleichen Spiel gab es einen Check von Jeremy McKenna mit dem Ellbogen gegen Schmölz, Daniel Schmölz, wo er absichtlich den Ellbogen hochgenommen hat. Das gab 2 Spiele Sperre und McKenna war vor Schmölz wieder spielberechtigt oder wieder einsatzbereit in dieser Serie. Und es ging dann auch weiter mit
Villieu gegen Thürwein.
Villieu, ne? Gegen Thürwein, den Crosscheck in den Rücken. Gut, Wissmann gegen Gawanke ist jetzt vielleicht eine andere Sache. Es war auch ein sehr, sehr harter Check. Und also ich denke jetzt mal, und es wird wieder so ein Check gegen den Kopf geben, vielleicht dann nicht so brutal wie der von Fabio Wagner gegen Edwin Troppmann. Und ich finde, da muss man halt dann wieder drüber diskutieren, was gibt das dann für eine Sperre? Und sind wir dann wieder bei 3-4 Sperren oder spielen Sperre? Oder war jetzt das wirklich auch mal ein Zeichen, okay, wenn sowas nochmal so passiert, dann gibt es ja wirklich eine lange Sperre mal, so lang wie für Fabio Wagner. Er selber, denke ich, hat absolut eingesehen, dass das eine, ich denke immer noch in dem Moment, als er den Check gefahren hat, eingesehen, dass es eine absolut dumme Aktion war. Ich denke auch, dass es ihm sofort leid getan hat. Ich finde, er kriegt die Strafe, die er verdient hat, auch dafür in der DEL. Ich finde aber auch, dass er in der Nationalmannschaft jetzt auch wieder zeigen kann, was er für ein Eishockeyspieler ist, dass er hart spielen kann, aber trotzdem fair spielen kann, wie er in der Nationalmannschaft das auch getan hat. Und dass er sich halt da auch rehabilitieren kann wiederum.
Absolut. Weil wir haben ja auch schon gesagt, solche Checks gab es schon häufiger. Das Ergebnis ist halt nicht immer so schlimm, wie es da war. Gerade auch so plakativ, da liegt ein junger Spieler auf dem Boden und krampft und ist nicht mehr Bewusstsein und sowas. Das ist natürlich dann auch was anderes. Das soll Fabio Wagner auf gar keinen Fall irgendwie rechtfertigen oder sowas oder reinwaschen, wenn man so will. Aber er ist nicht der Erste und nicht der Letzte, der einen Check gesetzt hat.
Sprechen wir über einen, der nicht mit dabei ist im Kader. Moritz Müller. Also letztes Jahr hat er die Weltmeisterschaft ja auch schon verpasst, weil er verletzt war. Dieses Mal wäre er fit, aber er ist jetzt in dieser Phase der Vorbereitung nicht mit dabei. Also es heißt nicht, dass er die Weltmeisterschaft nicht spielt. Dazu gibt es noch keine Aussage. Also unterm Strich geht es wahrscheinlich aktuell darum, das liest man ja auch aus einer Pressemitteilung der Kölner Haie, raus, dass er sich jetzt erstmal selber im Klaren werden will, wie es weitergeht mit ihm. Aber erst einmal die nächste Phase der Vorbereitung, obwohl ja jetzt die Spieler aus dem Halbfinale von den Mannschaften, die ausgeschieden sind, mit dazugekommen sind, kein Moritz Müller.
Ja, überrascht mich ehrlich gesagt nicht. Ich hätte mir das auch schon so vorgestellt, dass er sich denkt, boah, die Saison war echt hart. Der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Dann noch Olympia. Dadurch war natürlich auch der Spielplan sehr eng in der DEL und das Ausscheiden war natürlich jetzt extrem frustrierend auch für Köln, weil viele dachten so, dieses Jahr sind wir dran. Waren die Haie nicht. Ich glaube, der Mann braucht jetzt einfach mal ein paar Tage, Wochen Ruhe, um sich zu überlegen, wie es weitergeht. Und ich glaube, wenn er sich entscheidet, die Karriere zu beenden, dann könnte ich mir vorstellen, dass er noch die WM spielt und sagt, okay, alles klar, das ist dann mein Abschluss. Wenn er aber sagt, ich mache weiter, wofür es auch gute Argumente gibt, ne? Erstens nochmal den Neuaufbau in Köln begleiten, dann gibt es auch noch eine Champions League. Und dann könnte er ja den Rekord brechen nächstes Jahr von Mirko Lüdemann. Die Spieler sagen immer, das ist was für nach der Karriere, aber ich glaube, dass man das schon so ein bisschen im Kopf hat, so als irgendwie Rekordspieler der DEL abtreten zu können. Und dann gibt es natürlich nächstes Jahr noch eine Heim-WM. Also es gibt mehrere Argumente dafür, warum Moritz Müller sagen könnte, ich mache noch ein Jahr weiter, und wenn er ein Jahr weitermacht, könnte ich mir gut vorstellen, dass er die WM dieses Jahr sausen lässt.
Also dann würdest du sagen, dieses Jahr keine Weltmeisterschaft, nochmal ein Jahr mit den Kölner Haien, Rekordspieler werden, idealerweise Meister, aber ja, das ist natürlich
dann Heim-WM.
Und dann Heim-WM und dann Karriereende. Und
dann Feierabend, genau. Ja. Schön in Düsseldorf, ist doch schön für einen Kölner. Das ist das WM-Finale in Düsseldorf, das wäre doch schön.
Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Wie gesagt, das ist alles jetzt von uns spekulativ. Auf jeden Fall ist er jetzt in der nächsten Phase der Vorbereitung nicht mit dabei. Ein anderer Kölner ist mit dabei, Dominik Bock. Und da bin ich gespannt, ob der vielleicht auch mal eine Weltmeisterschaft spielt. Denn es ist ja schon so, dass er, ich finde, seinen Spielstil ein bisschen angepasst hat. Also der ist schon auf jeden Fall gereift. Der hat gut gescored in dem Playoffs. Der ist ein Torjäger und es ist jetzt eine Weltmeisterschaft, wo sich vielleicht auch mal andere einfach in den Vordergrund spielen könnten. Also da bin ich sehr gespannt, wie lange der mit dabei ist und ob es vielleicht dann tatsächlich auch für den endgültigen Kader reicht bei ihm.
Ja, du brauchst natürlich auch dieses Jahr Torjäger bei der WM. Da werden wir gleich, wenn wir kurz über die NHL reden, noch zu kommen, weil ich glaube nicht, dass sonderlich viele NHL-Stürmer kommen werden. Also brauchst du irgendjemand, der vorne die Tore macht. Und das kann Bock natürlich. Und wie du richtig gesagt hast, er hat sich auch gewandelt. Er ist nicht mehr dieser viel zu lässige Typ, der sich rein auf seine Qualität und auf sein Talent verlässt, sondern er arbeitet auch, er spielt auch defensiv. Und das musste er natürlich bei Jalonen auch. Und ich finde, es ist jetzt auch langsam mal an der Zeit, dass jemand, der in der ersten Runde gedraftet wurde und einer der besten deutschen DEL-Stürmer es irgendwann mal eine WM spielt. Und aktuell die Form hat er auf jeden Fall. Er war, finde ich, der vielleicht beste Kölner Stürmer in den letzten Wochen. Also muss er dahin. Und ich bin auch sehr gespannt, wie er sich da gibt, ob er dann so ein bisschen kleinlaut ist, weil er ja trotzdem erstmal der Neue ist, oder ob er denkt, hey, ich bin Dominik Bock, der ehemalige First-Rounder, der hier als Zukunft des deutschen Eishockeys galt. Was wollt ihr denn von mir? Ich bin einfach nur viel zu spät eingeladen worden. Mal sehen.
Wer ist sonst noch neu dazugekommen? Also eben von München, wie angesprochen, Fabio Wagner, dazu Philipp Sinn und Maximilian Kastner. Kein Yasin Elitz zum Beispiel. Also er hat weder Olympia gespielt, noch spielt er jetzt die Weltmeisterschaft. Und von den Kölner Haien eben Dominik Bock, Jan-Luka Senhen in der Verteidigung noch und Parker Toomey. Und dazu auch neu mit dabei jetzt Dominik Kaun. Also der hat ja die ersten beiden Phasen nicht mitgemacht, beziehungsweise die zweite, da war er dann schon draußen aus den Playoffs. Aber der ist jetzt mit dabei im Kader. Und ja, für mich so ein bisschen überraschend, Elis Hede raus. Also dass der vor jetzt zum Beispiel einem Julian Kraupert zum Beispiel rausgeht, das hat mich jetzt schon überrascht.
Ja, mich auch. Weil er auch eine gute Saison gespielt hat, ne?
Ja, genau. Gute Saison und jetzt auch ja getroffen in der Vorbereitung und gute Reihe gebildet mit Leubel und mit Leonhardt, der auch nicht mehr mit dabei ist. Also da ein kleiner Wechsel. Und auch auf der Trainerposition Alexander Sulzer mit dabei als Co-Trainer und Mark French sind die.
Ja, genau. Ist halt der Ersatz für Serge Bar.
Ja, genau. Dann also die beiden Länderspiele gegen Österreich in Zell am See und in Garmisch-Partenkirchen. Und ja, dann ist die Frage, ob vielleicht noch jemand aus der NHL dazu stößt oder nicht.
Denn da läuft ja aktuell auch generell läuft das ja nicht so richtig geil für die deutsche NHL. Grubauer und Seider waren gar nicht erst in den Playoffs dabei. Stützle ist schon raus. Dreisaitl und Samanski können heute rausfliegen. Reichel ebenso. Und Nico Sturm spielt nicht so oft. Also herzlichen Glückwunsch, deutsches Eishockey. Olympia setzt sich in der NHL fort. Oder ist das zu polemisch?
Ja, ist ja dann immer noch ein Teamsport, aber es läuft natürlich, danke. Ja genau, also es läuft natürlich dann für die deutschen Einzelspieler in den Teams nicht so besonders gut. Ich weiß nicht, bei wem wir anfangen sollen,
aber vielleicht schon mal miteinander, oder?
Ja, okay, ja,
wenn die heute spielen. Ja, ich meine, es sieht nicht an Dreiseite. Klar, der war verletzt, aber ich finde, der sieht nicht aus, als wäre er verletzt. Ne? Also wir haben in diesem, war das im zweiten Spiel, wo er an der Bande sich so überragend durchsetzt, haben wir schon gelobt, ist überall gefeiert worden. Er hat auch 7 Punkte, ist wieder einer der besten Scorer der Liga. Er macht nicht so viele Tore, nämlich erst 1 in 4 Spielen, da könnte vielleicht ein bisschen mehr kommen. Aber grundsätzlich liegt es jetzt nicht an Leon Dreiseite, dass die Oilers vor dem Aus stehen. Aber es liegt natürlich wieder daran, über was wir und alle anderen seit Jahren reden. Defensive Probleme, beide Goalies nicht gut. Connor Ingram ist von Goal Saved Expected der zweitschlechteste Goalie der kompletten Playoffs, zugegeben sein Gegenüber. In Anaheim ist der schlechteste. Aber gut, das kann ja erstmal Ingram egal sein. Ja, und es sind halt wieder viel zu viele Gegentore. Was kriegen die denn da? 5, 6, 7 ständig. So viele Tore können die vorne auch nicht machen. Also ich verstehe es nicht, wie man dieses Team über Jahre nicht vernünftig defensiv aufbauen kann und auch im Tor nicht.
Weißt du, was das beste Zeichen dafür ist, dass da irgendwas nicht stimmt auf der Torposition? Weil viel gewechselt wird. Weil es gab ja diesen doch umstrittenen Call oder viel diskutierten Call mit dem Siegtreffer in der Verlängerung in den Spielen.
Und da habe ich gleich noch einen Take zu.
Das besprechen wir gleich. Aber tatsächlich habe ich da auch schon jetzt drüber gesprochen, gestern im Podcast kurz. Und ich sage nur, der Schlittschuh des Torwarts, weil ich immer nicht ganz sicher bin, wer im Tor steht bei den Edmonton Oilers. Das kann doch nicht sein. Also ich meine, in den Playoffs, du musst doch wissen, wer im Tor steht bei der Mannschaft, die im Playoffs steht. Es sei denn, der Nummer 1 Torwart ist verletzt, dann steht der Backup drin. Aber da immer nicht zu wissen, wer ist denn jetzt eigentlich da in dem Spiel gerade drin gewesen, das gibt's doch nicht. Und logisch, also auch in der bisschen Hockey-Fankurve in der Gruppe gab es jetzt vor kurzem mal einfach nochmal eine Bemerkung dazu. Ja, auch die Stanley Cup-Gewinner der letzten Jahre hatten jetzt vielleicht nicht immer den absolut überragenden Torwart. Und davon rede ich gar nicht, dass du einen absolut Weltklasse-Torwart haben musst. Aber du musst halt einfach einen haben, der mindestens durchschnittlich oder sogar überdurchschnittlich ist, wenn du mal weiterkommen willst und halt einen Stanley Cup gewinnen willst. Und das haben die Oilers halt einfach seit Jahren nicht.
Ja,
und
vor allen Dingen brauchst du einen, der dir kein Spiel verliert. Du brauchst vielleicht keinen, der dir 3 Spiele pro Serie gewinnt. Aber du darfst halt auch nicht 2 pro Serie verlieren. Das ist halt zu viel. Und dann reden wir aber trotzdem mal über das kontroverse Tor. Weil, also ich bin ziemlich sicher, dass er drin war. Wenn man diese
Nochmal schildern, also der Schlittschuh eben, die Kufe war über dem Puck. Also es gibt keine Aufnahme, in der man, also keine Videoeinstellung, in der man ganz genau sieht, dass die Scheibe, also in der man die ganze Scheibe sieht und sieht, dass die komplett über die Linie
ist. Sie trudelt halt so langsam über die Linie und im entscheidenden Moment ist dann halt der Schlittschuh drüber von der Kameraeinstellung her. Man könnte sich, wenn man da einen Kreis sieht, da habe ich eben so eine Aufnahme gesehen von so einer KI-Geschichte, die dann den Kreis zieht vom Puck. Und dann bewegt der Puck sich und dann ist sie hinter der Linie. Das würde ich auch klar sagen. Aber man sieht es halt nicht in letzter Konsequenz. Und deshalb kann man natürlich schon grundsätzlich darüber diskutieren. Aber jetzt kommt mein Take. Wie kann es eigentlich sein, dass wir darüber diskutieren müssen? Wie kann denn eine Liga, die seit Jahrzehnten einen Videobeweis hat, nicht in der Lage sein, eine scheiß Torlinientechnik zu haben? Im Puck ist doch ein Chip, mach doch zwei Chips in die Pfosten. Wollen die mich verarschen? Die erzählen irgendwas von super Hightech-Liga und bla bla bla. Und dann sind sie nicht in der Lage, eine Torlinientechnik zu haben, die selbst der bräsige Fußball seit Jahren hat. Völlig unverständlich für mich. Wahnsinn. Wenn man sieht, was da alles auf dem Spiel steht, dass es da wirklich um Millimeter gehen kann. Und da sind sie nicht in der Lage, technisch zu klären, ob das Essentielle des Spiels ist. Puck im Tor oder ein Puck nicht im Tor. Also das geht nicht in meinen Kopf.
Es ist, glaube ich, nicht so einfach, das zu implementieren im Eishockey. Es ist schwieriger als beim Fußball. Und du musst
Warum ist das denn schwieriger? Mach doch einen Chip in die Pfosten.
Den letzten Artikel, den ich hier sehe, vom 27. April, also von gestern, Sportsnet, NHL Goal Line Technology challenging to implement, Bill Daly says. Können wir gleich nochmal drüber sprechen, warum das challenging ist. Aber ich sag auch, ich verstehe nicht, wie es sein kann, dass keiner genau weiß und auch die Kolleginnen und Kollegen in Nordamerika, wie denn jetzt wirklich das Prozedere ist, ob der Call on the Ice da entscheidend ist oder eben nicht, weil ich war bis jetzt immer der Auffassung und habe das jetzt auch mal abgeklärt mit Lars Brüggemann, dem Schiri-Boss in Deutschland, habe leider noch keine Rückmeldung bekommen, aber wollte das auch mal wissen. Ich war bis jetzt immer der Meinung, der Call on the Ice ist völlig irrelevant bei Tor oder Nicht-Tor, ob die Scheibe drüber ist. Weil du musst einfach im Video, egal was Call on the Ice ist, du musst nicht diesen Call on the Ice irgendwie overturnen oder bestätigen, sondern du musst einfach sehen, ist der Puck drin oder nicht. Und jetzt kommt's. Du musst nicht wirklich sehen, ist er komplett drüber, weil wenn der Puck in der Fanghand ist und du siehst ihn nicht, aber die ganze Fanghand ist hinter der Linie, natürlich muss dann der Puck drüber sein. Und wenn zwei Drittel des Pucks zu sehen sind und dann kommt der Schlittschuh und du siehst, wie die Torlinie ist und kannst den Puck, sag ich jetzt mal, weiter zeichnen, wie das eben die KI in dem Fall oder was weiß ich immer gemacht hat. Und du siehst, okay, wenn der halt kein Ei ist und wenn er sich nicht verformt, dann ist er auch drüber, dann muss das auch reichen. Und deswegen sage ich, du musst dieses Tor schon geben, aber du musst doch auch Klarheit haben. Geht's jetzt da über Conclusive Evidence? Geht's um Call on the Ice? Ist der entscheidend? Musst du den bestätigen? Musst du den overrulen? Kannst du ihn confirmen? Was auch immer. Also das muss doch klar sein und du musst es auch rausfinden können im Regelbuch. Und das ist wieder mal so ein Thema, egal ob deutsches Eishockey oder NHL, wenn du Sachen einfach, wenn du wirklich eine halbe Stunde dann suchst und findest das einfach nicht im Regelbuch, das kann einfach auch nicht sein, wie da der Vorgang ist.
Ja, gebe ich auch absolut recht. Aber was mich halt noch viel mehr triggert, ist, dass es keine Torlinientechnologie gibt. Das ist für mich Wahnsinn, nichts anderes. Aber du kannst ja gerne mal B. Daly zitieren, was denn da so challenging ist.
Ja, also er sagt, it is difficult to have a definitive technology that sees through all that traffic. Also wenn du halt durchschaust, du willst es mit Chip machen, ja?
Ja, klar, mit Chip.
Ja, Chip in the Puck. Kannst du den aber so genau, also beim Fußball ist es ja nicht mit Chips, sondern werden ja Kameras ausgerichtet. Übrigens auch ganz interessant, das ist dann trotzdem noch mit menschlicher Komponente, ne? Weil der Ball ja vorher immer so hingelegt wird, okay, so ist er gerade über der Linie und so ist er gerade nicht über der Linie. Also diese Kameras werden immer angelernt pro Spiel. Und das ist
ja den Puck halt auch machen.
Ja, aber wenn du mit den Kameras den Puck, also das ist ja beim Eishockey, beim Fußball ist es ja selten so, dass du den Ball gar nicht erkennen kannst, dass da so viele drüber liegen oder sonst was oder der Fuß drüber ist. Also.
Ey, das wird doch irgendwie mit einem Chip möglich sein. Du wirst doch irgendwie sagen können, hier ist eine imaginäre Linie zwischen den beiden Pfosten und der Puck ist drüber oder nicht drüber. Das wird doch eine Technikmöglichkeit geben, oder nicht?
Weiß ich nicht.
Also ich bin jetzt auch kein Supertechniker, aber ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie möglich wäre, wenn man irgendwie zum Mond fliegt. Keine Ahnung.
Sensoren im Ball bei der Bundesliga. Sensoren im Ball oder beim Fußball. Sensoren im Ball interagieren mit einem Magnetfeld um das Tor, wobei Daten in Echtzeit an den Schiedsrichter gesendet werden.
Ja, geht doch.
Also wir fordern ein Magnetfeld.
Ja, wir fordern ein Magnetfeld in der NHL.
Okay, aber so das, wie gesagt, das Magnetfeld muss dann irgendwie angelernt werden, weil die legen den Ball vor dem Spiel dann immer, wenn du früh genug du bist ja nie früh genug vom Fußballspiel, aber ich, wenn ich da arbeite im Stadion, bin ich früh genug da, um das zu sehen, was da sonst noch passiert.
Ja, so ist das. Komm, reden wir wieder über eine andere Serie, über ein bisschen Eishockey. Wir müssen natürlich auch über Ottawa reden. Also, dass die Senators nicht als Favoriten die Serie gegen Carolina gehen, war völlig klar. Dass sie 0-4 rausgehen, ist eine herbe Enttäuschung. Und wenn man jetzt so die Interviews hört und sieht von den Verantwortlichen in Ottawa oder von den Spielern, dann merkt man schon, wie extrem frustriert die sind. Nicht, dass sie ausgeschieden sind, sondern wie sie ausgeschieden sind. Und da müssen wir natürlich auch über Tim Stützle reden. Der hat in der kompletten Serie genau einen Assist gemacht, kein einziges Tor. Und ich weiß gar nicht, welcher Blog das war, einer von diesen ganzen Instagram-Kanälen über Eishockey, der vergibt immer so Awards pro Serie. Und Tim Stützle war der Most Invincible Man der Serie. Ne? Also er ist wirklich teilweise abgetaucht. Liegt natürlich auch daran, wenn man extrem starke Gegenspieler hat, so ein Erik Stahl, der dich dann kalt stellt. Das ist auch nicht so einfach, gerade auswärts, wenn der gegnerische Trainer dich immer matchen kann und dann immer genau den Mann dir auf die Füße stellt, wenn du gerade aufs Eis kommst, ist klar. Aber insgesamt war mir das einfach zu wenig von Stütze, weil der, auch wenn wir uns Corsi und Expected Goals Werte angucken, beide unter 45. Das ist nicht der Anspruch von Tim Stützle. Einzige positive Wert ist Großchancen. Er war bei mehr eigenen Großchancen auf dem Eis als bei gegnerischen. Aber wenn die Sende das sie dann halt nicht machen, tja, dann bringt dir das auch nichts. Ne? Also ganz enttäuschende Playoffs für Ottawa und vor allen Dingen für Tim Stützle und auch für Brady Tkachuk. Kein Tor, keine Vorlage. Da habe ich ja gestern hat der Sven aus Mannheim mir diese schöne Meme geschickt, 007. Ne? Also 0 Punkte, 0 Tore, 0 Vorlagen, 0 Tore und 7 Strafminuten im Schnitt pro Spiel. Das war Brady Tkachuks Playoffs.
Ja, und an Linus Ullmark lag es auf jeden Fall nicht. Die Fangquoten in den Fall. Spielen 92,9, 92,8, 93,9, 93,1. Aber eben alle vier Spiele verloren mit 2, 2, 3 und 2 Gegentoren. Also da ist
genau, also die haben das Tor nicht getroffen.
Ja. Also es ist eigentlich Wahnsinn, dass du mit der Bilanz dann, also defensiv mit der Bilanz dann ausscheidest. Und vor allem
ja, eigentlich haben die Senators gar nicht so viel falsch gemacht. Also zumindest, wenn wir mal gucken, dass ihr Torwart richtig stark war, dass sie gar nicht so viel Gegentore kassiert haben, dass sie die gegnerischen Topstürmer auch relativ kalt geschüttelt haben. So ein Svechnikov war überhaupt nicht zu sehen in der Serie. Ne? Und Ullmark hat auch fast 7 Tore weniger gehalten, als er hätte müssen. Oder weniger Gegentore verhindert. Oder mehr Gegentore, mein Gott. Aber es gab halt einen, der war noch besser, das war Freddy Andersen auf der anderen Seite. Er steht nicht über 7,6. Allerdings, über Ullmark möchte ich kurz was sagen, was mich echt gefreut hat. Ich weiß nicht, ob du das Interview mit ihm gestern gesehen hast. Dass er mental wieder anscheinend voll auf der Höhe ist. Ne? Und er hat da auch einen kleinen Fan gelobt, nämlich ein kleines Mädchen, hat ein schönes Schild gehabt, was es gezeigt hat bei den Spielen. Und dort stand drauf, hey Ullmark, the only noise that matters is the cheers from the fans. Und er hat gesagt, er hätte das Ding gesehen. Und hat dann wirklich drüber nachgedacht und hat sich gedacht, ey, das ist ein super Satz, weil, ne, also weißt du, eigene Stimmen im Kopf und sowas, ne? Und das ist halt das Einzige, was wichtig ist, ist halt die Lautstärke, die Stimmen der Fans, die dich nach vorne pushen. Und das hätte ihn wirklich mental wieder nach vorne gebracht. Das ist natürlich jetzt nicht nur, dass dieses kleine Mädchen dieses Schild hochgehalten hat, aber das war auch ein Teil davon. Und ja, in Ottawa ist nicht viel gut gelaufen in den Playoffs, aber das ist gut gelaufen. Linus Ullmark wirkte wieder wie ein, zumindest nach außen hin, glücklicher, zufriedener Mensch. Und das ist, glaube ich, viel wert bei ihm.
Was ist die beste Serie bis jetzt in der ersten Runde?
Montreal gegen Tampa. Also Stimmung ist die beste. Die Spiele gehen hin und her.
Enge Spiele, Verlängerungen.
Ja, genau. Ist alles super eng. 3 Verlängerungen in Folge. Das vierte war ja auch erst mit dem Tor kurz vor Schluss. Und dann dreht er vor so ein Brendan Hagel komplett auf. Und ist aktuell so mit einer der besten Spieler der Liga. Aber auch die ganzen Jungen da in Montreal, sei es Slavkovsky, sei es Kofi, Suzuki, Demidov noch nicht ganz so stark, Hudson. Ah, das ist schon großartig. Also das ist für mich die beste Serie.
Und dazu natürlich die, wie erwartet, die Dallas-Minnesota-Serie,
ja,
oder?
Die
also
ist
das
gut.
Ist halt einfach da auch ja eng und bisschen bitter. Also klar, du hast jetzt den Sweep ja schon, den Sweep haben wir schon angesprochen von den Senators, die gesweept worden sind, von den Hurricanes. Die Penguins haben dann so ein bisschen mal sich rehabilitiert, haben auf 2-3 jetzt sogar verkürzt nach 0-3 Rückstand. Natürlich Wahnsinn, wenn die dann sich zurücksweepen, weil ich habe die tatsächlich schon so ein bisschen abgeschrieben. Ja, ansonsten auch eng zwischen Vegas und Utah. Auch da hat wieder ein Verlängerungsspiel in der letzten Nacht, steht es 2-2. Also kann noch ein bisschen länger dauern, diese erste Runde, glaube ich.
Ja, ich glaube nicht mehr für Boston. Boston liegt ja jetzt 1-3 zurück gegen Buffalo. Das ist jetzt, finde ich, auch kein Beinbruch bei Buffalo, der wirklich eine überragende Saison spielt. Da waren die Bruins eh nicht ihr Favorit. Aber wie sie das dritte Spiel verloren haben, das vierte Spiel, das war schon krass. Also, wenn ihr euch allein nur mal die Gegentore anschaut, im ersten Drittel haben sie ja 0-4 zurückgelegen. Und jedes einzelne Tor passiert aus einem Aufbaufehler oder aus einem gelungenen Vorcheck. Also irgendwie verliert Boston den Puck in der eigenen Zone. Und das kann dir natürlich mal passieren, weil Buffalo auch nicht das schlechteste Vorchecker-Team ist. Ne? Gerade so ein Tage Thompson, wenn der da drauf geht, Klar, das ist nicht so einfach, dann den Puck vernünftig an Mitspieler zu kriegen. Den kann man auch mal verlieren. Aber du kannst ihn nicht ständig so verlieren. Und wenn ihr euch die Highlights davon anschaut, achtet mal darauf, dass die Kamera gar nicht schwenken muss. Also es ist nicht so, als würde Buffalo von hinten aufbauen. So, die Kamera ist starr nach links auf die Bostoner Zone, weil halt da die ganze Zeit der Puck ist. Erst am Schläger der Bruins, dann wird er verloren, dann ist er im Tor. Und das passiert viermal. Und Marco Sturm hat ja im Interview danach auch ganz klar gesagt, also da ist er gefragt worden, wie fühlt er sich, wie sollen die Spieler sich fühlen, und er hat gesagt, die Spieler sollen sich schämen. Und er hat gesagt, ich kann sie nicht voll draufhauen, weil ich muss die Spieler wieder fit machen fürs nächste Spiel, auch mental. Aber der war extrem angepisst, der gute Marco. Und auch zu Recht, das war wirklich ein ganz peinlicher Auftritt der Bruins.
Schon in der zweiten Runde sind die Colorado Avalanche ein Sweep in 4-0 gegen die LA Kings. Ja, bei den Kings ist halt die letzten Jahre waren es immer die Oilers in der ersten Runde, jetzt sind es halt die Colorado Avalanche. Und ja, also trotzdem ist es gerade diese Hälfte des Tableaus da im Westen, Colorado, jetzt wer dann weiterkommt, Dallas oder Minnesota, hat es dann mit den Avalanche zu tun. Und ich muss schon sagen, wer aus diesem Matchup da rauskommt, ist dann schon einer oder wahrscheinlich der Top-Favorit auf den Cup, oder?
Also ja, und das Krasse ist halt auch, dass Colorado mal easy 4-0 eine Serie gewinnt und Nathan McKinnon hat genau ein Tor, wo ein Torwart im Tor steht. Also da siehst du mal die Breite dieses Teams. Es hat kein einziger Spieler mehr als 2 Tore. Und auch Makar hat erst 2 gemacht. Also die haben halt diese Breite, die können es einfach und egal, wer dann die Tore schießt, irgendeiner findet sich schon und macht eins. Und selbst Netschatz, ne, hat kein einziges Tor. Also ist schon krass, dass diese ganz großen Namen bisher kaum getroffen haben und trotzdem gewinnt Colorado einfach jedes Spiel.
Ja, kann er noch kommen oder muss dann auch kommen in der Serie gegen Dallas oder gegen Minnesota. Sind wir immer noch der Meinung, dass der Westen dann, egal wer sich ins Finale vorspielt, die besseren Karten hat im Vergleich zum Osten? Oder also ich hatte ja auf Tampa eigentlich schon relativ gesetzt im Osten, aber in Montreal kann gut sein, dass die sogar Tampa rausnehmen.
Ja, dann ich meine, Colorado ist schon das stärkste Team, finde ich, im Osten. Wobei die Frage ist, inwiefern uns die Serie gegen Ottawa da wirklich...
Carolina meinst du? Colorado ist Carolina. Ja, klar.
Ja. Carolina, genau. Weil Ottawa hat, wie gesagt, das Tor nicht getroffen. Ne? Und vielleicht, wer weiß, ob Freddy Anderson in der nächsten Runde nochmal so gut ist. Aber mich würde schon nicht wundern, wenn Carolina da im Osten durchkommt und dann im Westen. Ja, können die Oilers nochmal aufdrehen? Keine Ahnung. Ist McDavid wirklich fit? Weiß ich auch nicht. Aber sonst hast du natürlich Colorado und Minnesota Dallas. Ja, das sind schon die stärksten Teams.
Ich habe noch eine schöne Analyse gesehen zum Verhalten von Anaheim defensiv gegen McDavid. Also das sieht schon auch gut aus, wie die ihn bearbeiten, dass sie ihn immer so ein bisschen beschatten, auch guter Backcheck gegen McDavid, dass sie da wirklich auch gut eingestellt sind auf ihn, wenn er auf dem Eis ist, ist klar, immer Alarmstufe rot, aber... Ja, wirkt jetzt auch nicht so, als wäre er bei 100, als wäre er schon bei 100% dann in den Playoffs, aber als wäre er wirklich fit und wahrscheinlich ist er dann doch angeschlagen, leider mal wieder.
Ja, und ich finde, man muss bei einem auch über die Offensive reden. Ne? Also Katagotier, was der da für Schüsse loslässt, ist schon wirklich stark. Leo Carlson natürlich. Granlund schon bei 6 Punkten. Was ist mit dem passiert, mit dem alten Mann? Ne? Da hast du noch Poling vorne dabei. Killorn trifft 2-mal Terry. Und dann hast du Jackson Lacombe, der ist komplett Topscorer der ganzen Liga aktuell. Also hätte ich ja noch nicht zwingend erwartet.
Aber also wie weit glaubst du, dass die kommen, die Anaheim Ducks, wenn sie jetzt die erste Runde gewinnen?
Keine Ahnung. Ich finde die schon noch eigentlich relativ erfahren dafür, dass sie viele junge Leute
haben. Ja, die haben jetzt, die
so,
haben jetzt
so ein Truba, genau. So ein Kreider, so ein, wie gesagt, so ein Granlund,
Killorn,
Carlson noch geholt. Die haben wirklich schon viele nicht defensive, sondern viele erfahrene Leute geholt, ne?
Ja. Aber wäre dann in der nächsten Runde Vegas und Utah, die kann ich beide auch nicht so richtig einschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin immer noch bei Colorado im Westen, ja, beziehungsweise halt dann, wer dann da aus dieser zweiten Runde rausgeht, Colorado, Dallas oder Minnesota. Und ja, trotzdem interessant, wie sich dann der Osten entwickelt. Klar sind wir immer noch bei Carolina, jetzt auch durch den Sweep, aber ja, mal schauen, ob Tampa richtig Schwung aufnimmt oder ob vielleicht sogar Montreal Tampa rausnimmt.
Ja, ich finde schon cool, wenn Montreal weit kommt, weil die Stimmung ist einfach die beste, ne? Wenn man sieht, was da auch vor der Halle immer los ist, ne? Und in der Halle, es ist so, ja klar, das sind auch eher reiche Leute in der Halle, weil die Tickets zu teuer sind, aber da ist irgendwie trotzdem noch Stimmung, ne? Das ist schon schön zu sehen.
Soweit unser Blick auf DL, Nationalmannschaft und NHL. Wie gesagt, heute Abend geht es dann schon weiter mit Spiel 3 im DL-Finale, die Nationalmannschaft testet. Und die NHL spielt natürlich ihre Playoffs weiter. Wenn ihr das zusammengefasst haben wollt, in kompakten 10 bis manchmal so 15 bis in Ausnahmen 20 Minuten, jeden Tag unter der Woche, dann geht auf steady.de/bisselhockey und abonniert uns hier, beziehungsweise die 10 Minuten Eishockey dazu, einen längeren Text, die Best of 7 zum Wochenende zu jedem DL-Spieltag in den Playoffs, dann auch nochmal 3 Gedanken, also das seid ihr rundum versorgt, wenn es ums deutsche und internationale Eishockey geht. Vielen Dank an Bernd Schwickerath.
Vielen Dank an Christoph Fetzer.